Wir fahren weiter in unserer Serie mit Personen aus der Bibel und wir werden heute eine ganz wichtige Person anschauen und das ist der bekennende Christ. Der bekennende Christ. Und wir lesen Matthäus 10, 27 bis 33. Was ich euch in der Finsternis sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun sind aber auch eure Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Gut, wir dürfen jetzt zusammen ein Interview machen mit Markus und Christine Pinkeli und ich bitte euch doch, da, ja, sie kommen von oben, das Gute kommt von oben, super, merci. Und ich darf mit ihnen ein Interview machen, das dieses Thema so ein bisschen einrahmt, das Thema Bekennen. Ihr dürft hinaufkommen. Gut, die erste Frage, ihr arbeitet im Passantenheim der Heilsarmee. Was ist das für diejenigen, die das nicht wissen?
Also das Passantenheim ist eine Institution der Heilsarmee. Es gibt es auch in Thun und in Biel, aber wir arbeiten in Bern, in der Heilsarmee, genau. Und der Auftrag der Heilsarmee, unkompliziert und schnell den Menschen ein Dach und ein Frühstück zu ermöglichen. Jeder Mensch, der in jeder Lage zu uns kommt, aus jeder Nationalität, aus jeder Religion, also alle dürfen kommen und es muss schnell gehen, sie müssen ein Bett haben und am Morgen ein Frühstück und vielfach gehen sie dann wieder. Suppe, Seife, Seelenheil, viele erkennen das, das ist auch unser Anliegen. Genau. Und manchmal kommen sie von der Gasse und sie schmecken und dann können wir sie ermutigen, unter die Dusche zu gehen. Genau, das ist so ein Punkt. Mhm.
Ihr habt dort eine Arbeit unter Menschen angefangen, die nicht an Jesus glauben. Was ist das für eine Arbeit? Und wie erlebt ihr da euer Bekenntnis zu Christus?
Also vorhin haben wir das Lied gesungen, oh wie kraftvoll dein Name ist. Und das begleitet mich, im Namen Jesus Christus ist Kraft. Und mir ist einfach so bewusst, du hast irgendwie, die Frage war geistliche Arbeit. Habe ich gesagt, geistliche Arbeit, wann ist deine Arbeit geistlich? Dann habe ich einfach so gemerkt, wir hatten gestern Jüngerschaftstraining, die zwei Reiche und das Königreich Gottes nehmen wir immer mit uns, weil Christus lebt in uns.
Halleluja.
Und ich denke, das ist das, was wir dort machen. Ich habe einen Teekreis begonnen und der Inhalt, Sie wissen, es gibt Tee, das wissen Sie immer, und etwas zu essen, meistens süß. Und dann wissen Sie, es kommt ein Abschnitt aus der Bibel und Sie dürfen eine Karte ziehen mit einer Ermutigung, so wie auf der Straße, und Sie dürfen Gebet haben. Und das war wie der Anfang und mir ist einfach so bewusst, jeder Mensch hat einen Geist und in diesem Geist nach Prediger ist ein Stück Himmel hinterlegt. Jeder Mensch sehnt sich ganz tief in seinem Geist nach diesem Gott. Und geistliche Arbeit ist, glaube ich, dort, wo ich die Gelegenheit habe, sie mit dem Geist Gottes zusammenzuführen. Und da ist der Name Jesus Christus kraftvoll und das Wort Gottes, die Bibelverse, die wirken dann. Mhm.
Habt ihr so 1 bis 2 Zeugnisse, wie Menschen Jesus erkannt haben aus diesem Kreis? Weil, soviel ich weiß, habt ihr ja auch Menschen aus ganz verschiedenen Religionen, Hindus, Moslems und so weiter, auch andere Nationalitäten, auch Schweizer. Habt ihr da 1 bis 2 Zeugnisse?
Also, ich arbeite das 22. Jahr dort und ich habe sehr vieles erlebt schon. Aber jetzt gerade ein aktuelles Zeugnis, es ist ein Brasilianer, der war 8 Jahre in der Schweiz und hat Schiffbruch erlebt mit seiner Arbeit. Und er ist, ich weiß nicht genau, katholisch, gläubig, also er hat eine Beziehung zu Jesus, das habe ich gemerkt. Und er hat immer gesagt, wenn du kommst, Markus, du lächelst immer, du bist immer fröhlich. Das ist mir gar nicht so bewusst geworden. Also das ist das erste Mal, dass ich es gehört habe. Und diesen Mann durften wir dann am Schluss, bevor er ausgetreten ist, segnen. Wir durften ihn dem Herrn anbefehlen. Und er ist jetzt in Brasilien. Und ich hoffe, dass es gut geht mit ihm dort. Genau, es ist noch ein Zeugnis, das gehört zusammen, darum muss ich das sagen zuerst. Es ist eine Frau, die ist von vor x Jahren schon das erste Mal gekommen, eine bildhübsche Frau, jung, und dort ist sie, in dieser Zeit ist sie dann abgestürzt in die Drogen und ist wieder gegangen und ist wieder gekommen. Jedes Mal, wenn sie gekommen ist, ist sie verbrauchter gewesen, wirklich zerstört. Und jedes Mal habe ich ihr versucht, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe ihr eine Wahrheit mitgegeben. Und sie hat immer gesagt, nein, ich kann mit dem nichts anfangen. Sie hat sich war zu in ihrem Herzen. Und jetzt kommt meine Frau dazu.
Sie hat sich dann immer mehr geöffnet, hat viel Zuspruch bekommen, auch über Bibelverse. Und dann hat sie eines Abends nach so einer Bibelstunde oder wie man dem sagt, geistliche Arbeit, ist sie in ihr Zimmer gegangen und dann ist sie rausgekommen und hat gesagt, sie hat ihr Leben Jesus übergeben. Diese Frau kommt aus der Drogenprostitution und hat ganz viel Schlimmes erlebt. Und 2 Wochen etwa später hat sie dann Zeugnis gegeben. In diesem Kreis sind alles Ungläubige. Der Beat hat gesagt, wir sollen ein Zeugnis geben unter Bekennen, unter Ungläubigen. Also diese Bibelkreise sind nicht fromme, das sind Moslem, Hindus. Und dann hat sie gesagt, sie konnte den Männern vergeben und ihrem Ehemann, der sie verkauft hat. Und das hat die Menschen so berührt. Und dann hat sie wirklich erlebt die Liebe Gottes. Und sie ist wirklich völlig verändert. Sie wird eine Wohnung haben, sie hat Kostengutsprache, sie wird selber wohnen können und wird dann extern, hat sie gefragt, ob sie in diesen Bibelkreis kommen kann. Wir haben immer mehr Menschen, die fragen nach Bibeln und ob sie dann wieder kommen können, dass es weitergeht.
Super. Was löst euer Bekenntnis zu Christus bei euch selber aus? Also wenn man so hinsteht und Christus bezeugt, was löst das aus im eigenen Leben?
Also bei mir löst es ganz sicher Kraft aus und diese Freude. Und vielfach habe ich die Möglichkeit oder ich benutze die Möglichkeit und singe Loblieder, Lobpreislieder laut. Und das ist auch so ein Bekenntnis und das löst Frieden aus. Und ich merke, die Atmosphäre, die verändert sich.
Ich merke, dass es Türöffner ist, einfach, dass die Menschen wirklich in Kontakt kommen mit der Liebe von Gott. Und das löst bei mir aus, ich komme den Menschen näher. Und die Menschen kommen sich untereinander näher. Die dann so diesen Kreis besuchen, die sprechen auch sonst miteinander mehr. Man kann Menschen wie verbinden mit diesem, unter diesem Namen Jesus. Aber es löst auch Kämpfe aus. Ich denke, was ist vorher, nachher, was habe ich gesagt? Ich glaube, das gehört dazu.
Super. Danke euch vielmal.
Ein großes Hindernis zum Bekennen ist etwas, wo viele Menschen darunter leiden. Und ich versuche das ein bisschen darzustellen.
Wichtig ist, ich bin gut angeschrieben. Man sieht, ich bin Heilsarmee. Aber ich hoffe, man erkennt mich nicht. Weil das ist immer schwierig, wenn mich die Nachbarn sehen, der Chef vielleicht, der vorbei marschiert, mich dann erkannt, wer ich bin. Ich könnte die Stelle verlieren, wenn er das sieht. Und die Nachbarn werden mir nicht mehr begegnen, wenn sie wissen, ich bin da in der Heilsarmee sogar. Ja, es ist eine schwierige Sache. Aber ich werde Mut haben und ich werde diesen Schritt tun heute und an die Öffentlichkeit treten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst, dass man mich kennt und erkennt. Aber ja, ich versuche alles, dass ich das endlich loswerde, diese Menschenfurcht. Es ist wirklich eine Geisel. Denn wer das hat, der, ja, der ist, wie es heißt, der, die Menschenfurcht führt zum Verzicht. Es ist wirklich schwierig. Und darum möchte ich fragen jetzt, wer leidet von euch unter Menschenfurcht? Vielleicht nicht gerade so extrem wie jetzt dargestellt, aber wer hat das? Ist noch hart, das so einfach, hä? Okay. Dann möchte ich bitten, Henry, dürfte ich mit dir ein kurzes Interview machen darüber, ja? Du bist ein mutiger Mann. Darum riskiere ich das.
Unglaublich.
Also, wie erlebst du diese Menschenfurcht, Henry? Wie erlebst du das so in deinem Alltag? Also, das ist alles nicht abgemacht im Fall.
Ja, einfach so die Situation, die es ab und zu gibt, auch im Lehrerzimmer, oder wenn wir so in Gesprächen sind, über Situationen, sei es mit den Lernenden oder allgemein so politisches Umfeld, Bildungssystem und alles, was uns so bewegt, Klimaerwärmung, wo all die Diskussionen, die wir häufig führen, so im Lehrerzimmer, sehr interessant. Und ich spüre dann immer so diese, ich würde gerne etwas mehr sagen, oder? Wie Gott über diese Welt denkt, wie Gott über uns Menschen denkt, wie Gott über diese Beziehung denkt, wie Gott Erziehung sieht, wie Gott Bildung sieht. Und irgendwo, vieles weiß ich schon seit Kindsbeinen an Christ, oder? Aber so diesen Mund zu öffnen, oder? Hier am Klavier zu spielen, das braucht für mich viel weniger Mut, als wirklich im Lehrerzimmer mal zu sagen, Gott hat auch wunderbare Antworten auf all diese Fragen. Und ich bin auch auf der Suche, aber ich möchte da noch, ich merke, es fällt mir richtig schwer.
Mhm. Hat so Erfolgserlebnisse gegeben auch, wo du wirklich sagen konntest, doch, da habe ich jetzt wirklich mich überwunden mit Gottes Hilfe und konnte hinstehen. Ja. Hat es doch, das nehme ich an, auch schon gegeben.
Doch, das hat es gegeben, ja. Das hat es gegeben, ja. Halleluja. Und das macht immer wieder sehr viel Freude auch, jedes Mal.
Ja.
Und aber es sind vor allem die Situationen in der 1-zu-1-Situation, dort, wo ich vielleicht mit einer Lehrperson alleine mal im Gespräch bin, wo ich dann auch merke, da kommt dann viel mehr Offenheit entgegen. Dort habe ich schon oft wirklich sehr gute Gespräche führen dürfen, auch so mein persönliches Lebenszeugnis weitergeben dürfen. Das war sehr ermutigend.
Und hast du auch schon erlebt, dass aufgrund seines Bekenntnisses jemand Jesus näher gekommen ist oder ihn angenommen hat oder ermutigt wurde sehr stark?
Habe ich auch schon erlebt, aber viel zu wenig. Aber doch Menschen einfach ermutigen zu können, oder? Es gab, glaube ich, zwei Menschen, die ich wirklich zu Jesus führen durfte. Aber das möchte ich noch viel mehr. Gerade auch in meiner Nachbarschaft. Meine Frau und ich, wir haben das wirklich auch aufs Herz bekommen, einfach auch für unsere Nachbarn zu beten. Und einfach auch zu beten, dass Gott uns wie diese Menschenfurcht auch wegnehmen kann. Aber ich glaube, er macht das nicht einfach. ich glaube, ich muss diese Schritte einfach auch gehen im Vertrauen auf ihn. Ich merke immer mehr, es gibt Dinge, für die kann ich beten und die, da befreit mich Gott. Aber ich glaube, die Menschenfurcht, die nimmt er mir nicht einfach weg. Sondern da muss ich einfach lernen, ihm zu vertrauen. Ich merke, und das sind so die kleinen Schritte, wo ich dann irgendwie auch mehr und mehr in diese Freiheit hineinkomme. Also das ist so mein Wunsch. Mhm. Mein Wunsch.
Super. Ja. Mhm. Danke. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, das ist der Anfang des nächsten Verses. Wer nun mich bekennt vor den Menschen? Und die Frage ist, was gibt es für Situationen, wo das schwer fällt, dass wir bekennen vor Menschen? Wo gibt es solche Situationen? Wo fällt das besonders schwer? Wir haben es von Henry gehört, am Arbeitsplatz. Kann das sein? Und es ist sicher manchmal so, wenn man zu viel sagt, heutzutage, dann steht man in Gefahr, je nachdem sogar Probleme zu bekommen oder im schlimmsten Fall entlassen zu werden. Und trotzdem, denke ich, hilft ein Entscheid ganz besonders stark, dass man wirklich sich entscheidet, im Bekenntnis auf besonders auch auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Dass man wirklich redet, wenn man reden muss, und der Heilige Geist weiß wann. Und wann man schweigen muss, wie man reden muss und zu wem. Nicht einfach so, tack, wie eine Feuerwehr kommt und meint, jeden Brand jetzt zu löschen und die Menschen überfährt. Das kann auch passieren. Man kann auch unweise bekennen. Man kann vielleicht auch so ein bisschen blöfferisch bekennen. Oder man kann so bekennen, dass jeder spürt, das ist eigentlich gar nicht der, der da redet, sondern der möchte jemand sein, der er nicht ist. Ja, ich habe mich beim Vorbereiten so gedacht, wenn ich jetzt so zu jungen Leuten gehe, wie im Camp Rock, wo ich war kürzlich, und ich da dann so das Junge hätte, aber dann hätte ich die Haare färben müssen vorher, aber gleichwohl. Und dann ist da plötzlich alles geil, oder? Oder so, ja. Das wäre ja dann nicht, wäre nicht ich. Das Bekenntnis soll authentisch und echt sein. Wir sollen so sein, wie wir sind, und manchmal müssen wir uns ein bisschen überwinden. Das ist einfach so. Aber es soll echt sein. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, dann geht es weiter, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Also wenn wir bekennen vor den Menschen unseren Gott, und es ist wirklich manchmal schwer, nur schon zu sagen, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg zum Vater, und das ist durch Jesus Christus. Das ist manchmal schwierig, man wird dann so was von weltfremd angeschaut. Und trotzdem ist es entscheidend, dass wir das tun, dass wir klar Position einnehmen, dass wir klar bekennen. Weil wir haben diese ganz gewaltige Verheißung, wenn wir das tun, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wenn es uns nicht gelingt zu bekennen, und wir haben manchmal vielleicht Niederlagen, müssen wir nicht Angst haben, dieser himmlische Vater macht jetzt so, pass auf, du hast nicht bekennt. Nein, er hilft uns, dass wir da Überwinder sein können und werden, dass diese Menschenfurcht, die doch da die Hauptschuld trägt, dass die von uns abfällt oder wenigstens schwächer wird. Wer mich aber verleugnet vor meinem himmlischen Vater, heißt es weiter, den will ich auch verleugnen. Das ist relativ hart, das Wort Gottes ist klar, Aber es soll uns nicht entmutigen, sondern es soll uns Mut machen, hinzustehen für das Beste, was es gibt. Dieses Evangelium, das hat so eine gewaltige Kraft, so eine Substanz, das ist das Beste, was wir weitergeben können. Und wenn wir da jetzt so miteinander zusammensitzen, dann ist das ein Teil, aber das Bekenntnis nachher, ob vor Gläubigen oder vor ungläubigen Menschen, das ist das andere. Und wir dürfen bekennen, mutig bekennen, mutig zu unserem Gott stehen. Die Frage ist auch, wo fällt es mir leichter zu bekennen, draußen in der Welt oder drinnen? Ich sage jetzt bewusst nicht drinnen in der Gemeinde, sondern manchmal ist drinnen auch Welt. So schnell, manchmal geht es schnell, dass drinnen auch Welt ist. Und wir wollen ja auch Welt drinnen, nämlich Menschen, die gar nicht glauben. Aber manchmal sind wir auch Welt drinnen, weil wir fleischlich orientiert sind und nicht geistlich. Dann ist auch Welt. Aber wo fällt es mir leichter, so in Kirchengebäuden zu bekennen oder draußen, ist vielleicht besser formuliert. Ich glaube, es braucht wirklich beides. Wir sollen bei Christen freudig bekennen. Manchmal hat man sogar Hemmungen vielleicht zu bekennen, weil man denkt, ja, wenn ich das sage, denkt der, ich sei besonders fromm. Oder wenn ich das sage, denkt der, oh, wird eifersüchtig sogar, wenn ich so Gewaltiges erlebe und er nichts. Wer sagt da, dass die anderen nichts erleben? Hä? Oder, ja, das kann ich nicht, habe ich noch nie gekonnt, werde ich nie machen, zu bekennen. Aber es ist wichtig, dass wir lernen zu bekennen. Und wir haben jetzt jemand, der bekennt. Er bekennt sich ganz klar zum Kreuz Jesu. Und das ist auch wichtig, dass wir das tun. Und die Heidi, Margut, ja, du darfst kommen, Heidi.
Also mein liebstes Buch neben der Bibel sind die sieben Wunder des Kreuzes. Sind die sieben Wunder des Kreuzes. Von einem holländischen Pastor. Und er nimmt diese Zeit, Jesus am Kreuz, alles ganz genau nach der Bibel, aber auch alles, was historisch ist. Und er ist sehr fasziniert von Jesus, was Jesus wirklich alles getan hat. Und in diesen letzten zwei Wochen beschäftigte ich mich sehr oft mit dem Ort Gethsemane, wo Jesus seinen letzten Tag verbrachte, seine letzte Nacht mit seinen Jüngern. Das ist ein Ort, den ich kenne, gut kenne, und er berührt mich doppelt. Jesus war dort mit seinen Jüngern. Sie kamen vom Abendmahl her. Und die Jünger waren müde. Ich weiß von Müdigkeit, wenn man so viele Sachen auf einmal gehört bekommen hat, wenn man wenig geschlafen hat, dann überfällt einem schnell die Müdigkeit und man schläft ein. Jesus hingegen war hellwach. Jesus wusste, dass es die letzte Nacht war. Seine letzte Nacht. Er sagte zu seinen Jüngern, wacht, und betet, ich gehe einen Steinwurf weg, um zu beten. Und Jesus ringt dort mit seinem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, und er weiß, sein Weg geht ans Kreuz. Und er kehrt dreimal zurück zu den Jüngern. Sie schlafen. Er muss allein wachen. Er muss allein kämpfen. Und er sagt dreimal, bitte, Vater, wenn es sein darf, lass diesen Kelch vorübergehen. Und was ist dieser Kelch? Dieser Kelch ist gefüllt mit all unseren Vergehen. Also Ungehorsam bis Mord, bis alles ist in diesem Kelch. Und das ist der Kelch, den Jesus trinkt mit all unserer Sünde. Und er weiß, dass der Weg ans Kreuz geht. Aber die Jünger schlafen und er ist allein. Und er kämpft so sehr, dass er Blutstropfen schwitzt. Und vom Medizinischen her weiß man, wenn ein Mensch Bluttropfen schwitzt, dann sind das chemische Zusammenhänge im Körper, die bis zum Tod führen können. Und darum hat Gott ihm einen Engel geschickt, das steht nur in einem Evangelium, dass ein Engel kam, um Jesus zu stärken. Weil in Gethsemane durfte er nicht sterben, es war zu früh, er musste ans Kreuz gehen. Und Jesus unterstellte sich dem Vater. Er macht keinen Kompromiss. Er sagt dreimal, Vater, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und ich habe mir das manche Tage, fast Wochen, immer wieder vorgestellt, gelesen. Und plötzlich erwachte ich morgens, Tränen überströmt. Es war so tief in mir drin, dass ich es fast nicht ertragen konnte. Jesus, sein Opfer für mich, das war so etwas Gewaltiges. Und jetzt am 23. November hatten wir unseren Anbetungsabend. Ich saß dort oben auf der Empore und in Gedanken sah ich Jesus auf dem Weg nach Golgotha, Blut überströmt. Zerschunden, Spucke im Gesicht, er hatte nichts zum sich ausruhen, nichts zum Trinken, nichts zum sich abwaschen. Sie haben ihn dermaßen malträtiert, dass er nur noch das Blut ran seinem Körper herunter und dass die Haut war in Fetzen. Und es steht auch, dass sie ihm den Bart ausgerissen haben und dass sie ihm befahlen, diesen Querbalken. Unser Kreuz hat einen Querbalken, der einfach so hineingesetzt ist. Und der Pfarrer Wilkin, sagt, damals in Jerusalem hatten die Römer die Obermacht und sie hatten wirklich sehr viele Kreuzigungen. Wenn jemand nicht wollte, was sie wollten, dann wurde gekreuzigt. Und Jesus war auch einer von ihnen. Aber nicht von den Römern, nicht die Römer wollten es, sondern die Juden. Und Jesus musste diesen Querbalken, er musste nicht das ganze Kreuz tragen. Die Kreuze waren circa 2 Meter, die waren schon im Boden drin, auf dem Hügel Golgotha. Und Jesus musste diesen Querbalken tragen, auf seinen Schultern. Er als ehemaliger Zimmermann war kräftig, er konnte Lasten tragen, aber in seinem Zustand, wo er jetzt war, war es zu viel und er brach zusammen. Und dann kamen die Römer, seine Peiniger auch, und zwangen Simon von Kyrene, diesen Balken zu tragen, bis zum Hügel Golgotha. Ich weiß nicht, wie weit das es war, aber ich stelle mir Jesus vor, Jesus, der kräftige Mann, Blut überströmt, keine Kraft mehr, verlassen von allen, verhöhnt, verspottet. Ich sehe ihn da auf der Straße oder auf diesem Weg voll Staub. Ich habe mich gefragt, konnte Jesus sich überhaupt noch aufrichten, wenn er den Balken nicht mehr tragen konnte? So sehr hat Jesus sich erniedrigt, so sehr. Und ich denke, er kroch vielleicht sogar auf den Hügel zu der Kreuzigung. Und das hat mir so wehgetan. Ich habe gesagt, Jesus, so viel hast du gelitten für mich, für meine Sünden. Und du bist, wie er sich gedemütigt hat. Ich glaube, das können wir nie erfassen, wie sehr Gottes Sohn, der König aller Könige, sich gedemütigt hat. Ich war tief traurig und aufgewühlt. Und dann war dieser Abend und ich saß dort oben und sah das Kreuz an und eine Riesenwut entstand in mir. Ich war wirklich wütend und sagte, Jesus, so etwas musstest du tragen für uns. Und wir stellen es hin, wir beleuchten es ist gehobelt, es ist schön. Wir haben sogar Bist du mit zum Beispiel Ohrringen mit dem Kreuz dran, alles Mögliche. Und du musstest dort sterben für uns. Und was ging durch Jesu Gedanken? Hat er die Kraft, nochmals aufzustehen? Mit einem einzigen Wort hätte Jesus die ganze Situation erledigen können, weil er war mächtig. Und er hätte alle vernichten können. Alle die Gaffer, die Meute, die zuschaute, keiner war auf seiner Seite. Und er ging ans Kreuz, er der Unschuldige, mit solch einer Demut als Sohn Gottes. Und unten war noch ein Tisch mit Abendmahl, also mit Brot und mit Wein. Dann dachte ich, ja, in meiner Wut, Jesus, ich komme wenigstens zu dir herunter und ich will dir danken, dass du für mich gestorben bist und ich trinke diesen Wein als Dank. Und als ich wieder mich umdrehte, war nebenan ein großer goldener Sessel und eine schöne Krone. Keine Krone mit Pailletten und alles Möglichen, sondern eine große, ich weiß nicht, dieses Gold oder Bronze, also wirklich schön. Und plötzlich hatte ich so wie, ja, ich war einfach ein wenig entrückt. Und ich sah Jesus Christus im Himmel auf seinem Thron mit einer Dornenkrone, nein, mit einer richtigen Krone geschmückt. Jesus Christus in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Macht. Und ich konnte mich nur noch freuen. Eine riesengroße Freude erwachte in mir. Und ich kann euch das nicht beschreiben. Mein Erlöser lebt. Und Jesus ging seinen Weg kompromisslos bis ans Kreuz. Und das Resultat war seine Erhöhung. Er stand wieder auf, doch er ist auferstanden. Unser König ist nicht nur gestorben, sondern ist auferstanden und regiert. Und er kommt wieder. Und diesem König darf ich gehören. Und so wie er kompromisslos seinen Weg ging, so will ich meinen Weg mit ihm kompromisslos gehen. Und danke für diesen 23. Abend. Das war wirklich Himmel auf Erden.
Jesus hat dort am Kreuz auch meine Menschenfurcht besiegt. Wir haben ja manchmal auch Menschenfurcht in Bezug zum Gespräch mit anderen Menschen. Oder Menschenfurcht sogar in der eigenen Familie kann es geben. Menschenfurcht in der Gemeinde, Menschenfurcht dort, wo wir sind. Diese Geisel kann uns so blockieren, dass wir unfähig sind, wirklich zu bekennen. Es gibt Leute, die auch in Gemeinden nie ein Zeugnis geben oder selten, weil sie Menschenfurcht haben oder nicht öffentlich beten, weil sie denken, ja, ich kann das nicht oder das ist nicht so schön wie bei anderen. Oder sie wurden vielleicht mal enttäuscht und ihr Mund wurde verschlossen. Wir dürfen uns heute zu diesem Bekenntnis ermutigen lassen, diese Menschenfurcht, wie Henry das sagte in seinem Zeugnis, diese Menschenfurcht ganz bewusst abzulegen. Wir können uns nämlich lossagen von dieser Menschenfurcht. Und warum können wir überhaupt Lossagegebete machen? Weil Jesus alles vollbracht hat, sonst würde das gar nicht gehen. Und es gibt Momente, es gibt Situationen, wo das wie nicht durchbricht bei Menschen, dieses Vollbrachte. Und dann darf man ihnen helfen durch Bekenntnisse wie dieses Lösen und Binden in Matthäus 18,18. Was ihr auf Erden löst, ist im Himmel gelöst. Was ihr auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden, anzuwenden. Und wir dürfen uns lösen von dieser Menschenfurcht. Und wer heute wirklich diese Kapuze, den Menschenfurcht, abstreifen möchte, der darf so eine Entscheidung treffen heute und diese Kapuze abstreifen. Das ist so ein erster Schritt. Manchmal braucht es dann auch noch Heilung, je nachdem. Aber das ist ein erster Schritt. Und ich möchte alle bitten, die so ein Lossagegebet nachbeten möchten, doch einfach aufzustehen. Und wir können, ich kann das vorbeten und ihr könnt das nachbeten als Zeichen vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt. Was wir auf Erden lösen, ist im Himmel gelöst. Und wir dürfen das Vollbrachte neu in Anspruch nehmen. Wirklich, es ist vollbracht. Wir dürfen es neu in Anspruch nehmen. Wer da noch Bindungen hat, darf das einfach jetzt, heute Morgen abstreifen. Und ich bete das vor jetzt. Ihr dürft es laut nachbeten. Im Namen Jesus Christus von Nazareth löse ich mich von jeder Form von Menschenfurcht. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ich danke dir, Jesus, dass ich dein vollbrachtes Werk, wo die Menschenfurcht mitgestorben ist, jetzt ganz neu in Anspruch nehmen darf. Und ich sehe mich im Himmel als gelöst. Und das wird auf Erden Auswirkungen haben. Ich preise dich dafür, du großer, mächtiger Gott. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Herzlichen Dank für das Vertrauen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Ja, Jesus, wir wollen dir wirklich danken, dass du uns so liebst, dass du alles für uns gegeben hast am Kreuz und dass du auch diese Menschenfurcht, diese Geisel mitgenommen hast. Ich preise dich. Du meinst es so gut und danke, dass du uns in neue Freiheiten führst, damit Menschen gerettet werden, geheilt, befreit, ermutigt, gesegnet und dass wir nicht gebremst werden durch diese Geisel der Menschenfurcht. Danke, dass wir uns als Gelöste, als Losgekaufte betrachten dürfen. Freigemacht von Menschenfurcht. Danke vielmal. Jetzt wollen wir aufstehen für den Segen. Ich möchte einen meiner Lieblingssegen lesen, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Das ist der Psalm 100, ein Dankpsalm. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt mit Jubel vor sein Angesicht, erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht. Und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig und seine Treue durch alle Generationen. Amen.